Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.
Amen.
Liebe Gemeinde, wann wächst der Glaube am meisten? Sind es Zeiten, wo es uns richtig gut geht? Meistens eher im Gegenteil. Leider, wenn alles so glatt läuft im Leben, dann neigen wir als Menschen dazu, oberflächlich zu werden und vielleicht bewusst oder unbewusst zu denken, irgendwie komme ich schon klar. Ganz anders, wenn es hart auf hart kommt. Wenn zum Beispiel auf einmal in Europa ein Krieg losbricht oder wenn es persönlich in eine dicke Krise geht, vielleicht eine Krankheit oder Trauer oder eine zerbrochene Beziehung. Ich kann mich noch erinnern, ist jetzt lange, lange her, wo die Beziehung zu meiner ersten Freundin zerbrach. War für mich eine Welt, brach zusammen. Und was habe ich gemacht? Ich habe angefangen in dieser Zeit den Evangeliumsrundfunk zu hören. Und das hat mich total gestärkt damals im Glauben als Jugendlicher. In Krisenzeiten können wir die Erfahrung machen, ich bin auf Gott angewiesen, ich brauche ihn. Und ich kann neue Schritte im Glauben gehen. Nicht anders war das beim Volk Israel. Ein besonderer Ort für das Volk Israel war die Zeit in der Wüste. Auch eine Krisenzeit. In der Wüste, da gibt es wenig zu essen und zu trinken, stattdessen brennt die Sonne heiß vom Himmel. Und man weiß oft nicht, wo geht es hin. Alles sieht gleich aus. Man kann sich schnell verlaufen. In Amerika gibt es einen Naturpark in der Wüste, der heißt Death Valley, Tal des Todes. Die Wüste steht für ein Leben in Gefahr, für ein Leben in Unsicherheit. Und so fühlen wir uns, wenn wir ganz unten sind, auch sozusagen manchmal in der Wüste. Und das Volk Israel hat auf dem Weg in der Wüste ganz besondere Erfahrungen mit Gott gemacht. Da wurden die Israeliten sozusagen herausgefordert im Glauben. Und diese Herausforderung im Glauben wollen wir uns in einer Predigtreihe heute und in zwei anderen Sonntagen genauer anschauen. Dazu gibt es auch einen Zettel draußen. Predigtexte aus dem 4. Buch Mose. Und die erste Herausforderung im Glauben ist das Vertrauen. Das sehen wir schon am Griechischen. Im Griechischen ist nämlich das Wort Glauben und Vertrauen das gleiche Wort. Glauben ist mehr als Rechtgläubigkeit. Glauben bedeutet, sich Gott, Jesus, wirklich anzuvertrauen. Und ich glaube, das ist auch für uns gerade besonders wichtig in einer Gemeinde, wo wir darauf Wert legen, bibeltreu zu sein. Dass wir wissen, eben nicht nur im Kopf, sondern im Herzen zu glauben. Und ich predige das auch mir selber. Ich weiß, dass auch ich selber immer wieder, ja, es brauche im Glauben, im Vertrauen zu wachsen. Und das Volk Israel in der Wüste, sie sind auch gescheitert am Vertrauen, haben auch gemerkt, wie klein ihr Vertrauen ist. Wir sehen das zum Beispiel an der Geschichte von den Kundschaftern, die in das versprochene Land Kanaan geschickt werden. Nicht, das Volk kam also an die Grenzen des Landes und dann sollten also Leute schon mal gucken, wie sieht's da aus. Wir hören dazu zwei Abschnitte aus dieser Geschichte, 4. Mose 13, die Verse 25 bis 33 und Kapitel 14, die Verse 6 bis 8 und 26 bis 30. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron, zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, in die Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandtet, und wahrlich, Milch und Honig fließen darin, und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter, und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Kaleb aber brachte das Volk vor Mose zum Schweigen und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen, und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Wie lange murrt diese böse Gemeinde gegen mich? Ich habe das Murren der Israeliten, womit sie gegen mich gemurrt haben, gehört. Darum sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will mit euch tun, wie ihr von meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen. Außer Kaleb, den Sohn Jephunnes, und Josua, den Sohn Nuns. Amen. Schauen wir uns diese Geschichte also an unter der Überschrift Herausforderung und Glauben. Der erste Teil, Vertrauen. Die erste Herausforderung, Vertrauen. Drei Gedanken. Das erste: das Vertrauen auf Gott gründet sich auf seine Kraft. Stellt euch vor, ich würde euch sagen, gleich am Ausgang verabschiede ich euch nicht nur, sondern ich gebe jedem von euch noch einen Scheck über 100.000 Euro. Würdet ihr mir glauben? Ich vermute nein. Ihr würdet sagen, also so viel Geld hat der Pfarrer nicht, so viel Geld hat auch die Gemeinde nicht, und ich sage, ihr habt recht. Also da vertraut man sozusagen ins Leere. Ob ich jemandem vertraue, hängt also davon ab, wie viel traue ich dem zu. Was kann der wirklich? Kann der das, was er sagt? Oder erzählt er nur irgendwas? Gott hatte dem Volk Israel ein neues Land versprochen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und das Volk war auf dem Weg durch die Wüste schon nah an dieses Land herangekommen. Gott hatte Mose gesagt: Schick einen Kundschafter dahin. Und wir hören jetzt oder haben gehört, wie die Kundschafter zurückgekommen sind. Und sie berichten, wie das Land aussieht. Tatsächlich Milch und Honig. Also das heißt, es gibt alles reichlich. Früchte, nicht wie in der Wüste. Nein, und dann bringen sie auch noch Früchte mit, dass die Leute das auch sehen, was es alles in diesem Land gibt. Eigentlich hätten die Israeliten also allen Grund gehabt zu sagen: Wunderbar. Gott hat Wort gehalten, das Land ist herrlich, lass uns in das Land ziehen, Gott hat es ja versprochen. Und was tun sie? Sie zweifeln. Es gab ja Widerstände. Es gab ja Völker, die schon wohnten in diesem Land, starke Völker. Und die würden ja bestimmt nicht sagen: Ach ja, schön, dass ihr auch kommt, nicht? Wir teilen mal alles so. Nein, da gibt es einen Kampf. Und dann war die Frage: Würden die Israeliten diesen Kampf gewinnen? Wenn sie auf ihre eigene Kraft schauen, bestimmt nicht. Sie waren ja schon lange in der Wüste. Wahrscheinlich waren sie geschwächt. Und die Leute im Land dagegen waren stark und hatten befestigte Städte, so erzählen die Kundschafter. Hier war also Vertrauen gefragt. Vertrauten die Israeliten Gott, der ihnen gesagt hatte: Das wird euer Land sein? Vertrauen sie auf seine Kraft gegen alle menschliche Schwachheit? Ich denke, auch wir kennen solche Situationen, wo wir menschlich schwach sind und wo menschlich gesehen alles dagegen spricht, Gott zu vertrauen. Aber Gott ist stärker als unsere Schwachheit. Er kann uns alles geben, was wir brauchen. Da sind vielleicht Situationen, wo wir uns Sorgen machen über die Zukunft. Der eine fragt: Wird das Geld reichen, wo alles teurer wird? Der andere: Wie geht's weiter in meiner Beziehung? Der dritte: Wie geht's weiter in der Welt? Und menschlich gesehen mag alles dafür sprechen, zu sagen, aufzugeben, zu sagen, hat keinen Sinn mehr, keine Sicherheit für die Zukunft. Ja, und selbst wenn wir uns vielleicht gerade keine Sorgen machen, irgendein Unglück kann uns jederzeit treffen. Als Menschen sind wir nie sicher. Da können wir nur auf Gottes Kraft vertrauen. darauf, dass Jesus seinen Leuten versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Er kann helfen, er kann ihnen, er kann dir helfen, dich versorgen, dich führen, dich beschützen. So wie wir es eben unseren Täuflingen gehört haben. Und selbst wenn irgendwas Schlimmes passiert, kann er das noch irgendwie zum Guten wenden. Ein anderer Bereich, wo wir nur auf Gottes Kraft vertrauen können, sind seine Maßstäbe, die er gibt, seine Gebote. Manchmal sehen wir das ein, dass es gut ist, nach seinen Geboten zu leben. Nicht? Du sollst nicht töten, ist einsichtig, wenn jeder jeden umbringt, dann gibt es nur Chaos. Das sehen wir leider in unserer Welt zuhauf. Aber manchmal sehen wir das auch nicht. Manchmal sprechen unsere Gefühle dagegen. Da sind wir zum Beispiel total sauer auf einen anderen, würden es dem anderen am liebsten richtig heimzahlen oder die Beziehung abbrechen und sagen, du kannst mich mal, aber Gottes Wort sagt mir, vergib dem anderen. Dann rebellieren wir vielleicht innerlich und denken, das kann ich nicht, das will ich nicht, geht gar nicht. Und Gott vertrauen heißt dann an dieser Stelle, ich vertraue darauf, Gott weiß besser, was für mich gut ist und für den anderen als ich. Wenn er sagt, es ist gut zu vergeben, dann ist das letztlich auch gut für mich, auch wenn es mir unendlich schwerfällt. Und er kann mir auch die Kraft dazu geben, auch wenn das vielleicht ein langer Prozess ist. Aber mit seiner Hilfe könnten Wunden heilen. Oder ein drittes Beispiel. Letztlich sind wir bei Gott ja nur auf ihn und seine Gnade angewiesen. Von uns aus schaffen wir es nicht, so zu leben, wie Gott es gefällt. Schafft niemand, ich auch nicht. Da können wir immer nur seiner Gnade vertrauen, seiner Gnade am Kreuz, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass er sagt, trotz deiner Schuld, trotz deiner Schwäche, sage ich ja zu dir. Menschlich denken wir vielleicht, kann gar nicht sein, ich bin so schlecht. Aber Gott sagt, ich liebe dich. Und das ist gut, dass wir vertrauen, das heißt unseren Blick ganz auf Gott richten, auf seine Möglichkeiten, auf das, was er versprochen hat, auf das, was er kann. So wie es Josua tut, Vers 8, wo er sagt, wenn der Herr uns gnädig ist, wird er uns in dies Land bringen und es uns geben. Josua schaut eben nicht auf die Probleme, auf die Widerstände, er schaut auf den Herrn. Und so kann Gott uns auch alles geben, was er versprochen hat, durch Jesus. Wir dürfen ihm vertrauen, ihm vielleicht im Gebet auch sagen, Herr, ich will dir vertrauen, fällt mir so schwer, aber hilf mir dabei. Und dann damit rechnen, er hält Wort. Ich vertraue auf Gottes Kraft. Das ist das Erste. Das Zweite, das Vertrauen auf Gott trifft immer auf Widerstand. Die Kundschafter, vertrauen sie auf Gott? Zwei von ihnen ja, Josua und Kaleb. Beide sagen, ja, wir werden das Land einnehmen. Steht hier in unserem Text, Vers 30 und Vers 8. Aber sie stehen damit alleine. Die anderen sagen, nein, schaffen wir nicht. Die anderen, also die Völker in Kanaan, die sind zu stark. Das lesen wir hier in den Versen 28, 29 und 31 bis 33. Und sie erzählen noch irgendwelche Gerüchte und verführen damit das ganze Volk. Steht in den Versen, die ich jetzt ausgelassen habe, damit der Predigtext nicht gar zu lang wird. Da fing es dann an, das Volk fing an zu weinen und dann ging das Gemecker los. Die meckerten gegen Mose und Aaron, irgendein Schuldigen muss es ja geben. Und schließlich meckerten sie auch gegen Gott. Und das kommt ja hier in unserem Text auch vor. Interessanter Zusammenhang. Wenn das Vertrauen fehlt, geht das Gemecker los. Also man könnte sagen, je kleiner das Vertrauen einer Gemeinde ist, desto stärker ist das Gemecker. Je mehr Gemecker, je weniger Vertrauen, je weniger lebendiger Glaube. Ich glaube, auch in unserer Gemeinde kann sich da noch einiges tun. Vertrauen steht nie alleine. Es gibt immer Widerstände. Wie ist das bei uns, wenn ich sage, ich vertraue Gott, dass er mir hilft? Gegen allen menschlichen Augenschein. Da kommen bestimmt andere, die sagen, ach, das kann doch nicht sein, ist doch naiv, kannst du nicht einfach davon ausgehen, dass er alles für dich regelt. Nicht so blauäugig, was in der Bibel steht, altes, antikes Buch, da kann man doch heute nicht mal so einfach sagen, stimmt, spricht doch so viel dagegen. Dann sind da vielleicht auch noch Widerstände in uns, dass da vielleicht so eine innere Stimme sagt, stimmt das denn wirklich, dass Gott für dich da ist? Guck mal, da hattest du es schwer, da hattest du es schwer und da weißt du auch nicht, was kommt. Oder dann diese Stimme, kann er dich wirklich noch lieben, wo du so oft versagt hast? Du bist doch so schlecht. Gott will dich bestimmt nicht mehr haben. Das sind diese inneren Widerstände, die es bei uns gibt. Was ist zu tun? Zunächst mal hilft es, sich klarzumachen, es ist ganz normal, dass es Widerstände gibt. Das war damals schon so in der Bibel, beim Volk Israel, bei Jesus das Gleiche und heute auch. Wir sind ja leider bereit, oft gerne auf andere zu hören. Kann manchmal auch gut sein, aber eben oft auch nicht. Was die Mehrheit ist, sagt so, sagt man, kann ja nicht falsch sein. Das ist in so unserem politischen System auch sinnvoll. Anders funktioniert eine Demokratie nicht. Aber eine Mehrheit muss nicht immer Recht haben. Menschen können auch verführt werden. Und hier wurde auch das Volk verführt in unserer Geschichte. Und die deutsche Geschichte bietet uns ja auch reichlich Anschauungsmaterial, wie ein ganzes Volk verführt werden kann. Und darum ist es wichtig, wenn es um Gott geht, unabhängig zu sein von anderen. Nicht immer zu fragen, was sagen denn die anderen, sondern zu fragen, was sagt Gott? Was sagt sein Wort? Das ist ja gerade das Kennzeichen des Vertrauens, dass ich eben auf etwas setze, was menschlich gesehen nicht unbedingt eintritt. Wo die Mehrheit sagt, kann gar nicht sein. Bei selbstverständlichen Dingen muss man nicht vertrauen, da ist das so. Also wenn ich jetzt sage, ist das ein großes Vertrauen, wenn jemand sagt, ich vertraue darauf, dass die Predigt heute Morgen vor 13 Uhr zu Ende geht, da würde ich sagen, bisher ist noch jede Predigt vor 12 Uhr zu Ende gegangen, also muss man nicht besonders vertrauen. Die Frage nach dem Vertrauen stellt sich eben besonders dann, wenn etwas menschlich gesehen unwahrscheinlich ist oder wenn es Widerstände gibt von anderen Menschen oder in mir selber. Vertrauen heißt dann, gegen die Meinung von anderen oder gegen meine eigenen Gefühle, gegen meine inneren Stimmen, die es in mir gibt, zu sagen, trotzdem halte ich an dem fest, was Gott sagt. Also ich frage nicht zuerst nach meinem Bauchgefühl, sondern ich frage zuerst nach Gottes Wort. Wir merken, beim Thema Vertrauen geht es wirklich ums Ganze. Da geht es darum, ist Gott wirklich die Nummer eins in meinem Leben? Es ist relativ leicht, so theoretisch zu sagen, ich glaube, dass das stimmt, was in der Bibel steht, aber das ist nur theoretisch. Viel schwerer ist es ganz praktisch, Gott zu vertrauen. Ich fand ein Beispiel dazu. Vielleicht kennt ihr das Lied »So nimm denn meine Hände«. Es wird sehr oft bei Beerdigungen gesungen. Und dieses Lied hat es manchmal nicht leicht. Da hört man manchmal so Stimmen wie »Ist das nicht so ein bisschen billig?« Nicht? Da heißt es zum Beispiel »In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. Lass ruhen zu deinen Füßen dein armes Kind. Es will die Augen schließen und glauben blind.« Da sagt mancher, ja, ist was Schönes für Kinder, aber so blind glauben, kann man das denn? Das ist ganz hilfreich, mal zu sehen, in welcher Situation dieses Lied entstanden ist. Es stammt von Juli Hausmann und dieser Juli Hausmann war als junge Braut unterwegs, um zu ihrem Verlobten, einem Missionar, zu kommen. Sie reiste ihm nach per Schiff und sie konnte den Tag gar nicht erwarten, wo das Schiff endlich ankommt und es dann zur Hochzeit kam. Endlich legte das Schiff an. Ein Freund des Bräutigams holte sie ab. Und er führte sie, behutsam, erklärend, zu dem kleinen Friedhof der Missionsstation. Dort hatte man vor wenigen Tagen ihren Verlobten begraben. Eine Welt brach für die junge Frau zusammen. In ihrem Schmerz schloss sie sich in der Missionsstation ein und weinte Tag und Nacht und schrie zu Gott. Nach 3 Tagen und Nächten schloss sie wieder auf und brachte das bekannte Lied mit. »So nimm denn meine Hände« und führe mich. Sie hatte ihre ganze Not, ihre Härte, alles hatte sie Gott und seiner Kraft in die Hand gegeben. Und wer das tut, wirklich alles in seine Hand legen, der kann tatsächlich blind in Anführungszeichen glauben, dass er führt, dass er leitet, auch durch alle schweren Zeiten hindurch. Auch gegen die Gefühle. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht, so heißt es in diesem Lied. Natürlich ist es schön, die Liebe Gottes zu fühlen, zu erfahren, zu spüren. Aber Glauben, Vertrauen, das heißt, ich bleibe dran, auch wenn ich es nicht spüre, nicht fühle. Wenn da die Widerstände sind, auch in mir. Ein drittes noch kurz. Das Vertrauen auf Gott lohnt sich. Mancher fragt sich vielleicht, was interessiert uns schon heute das Land Kanaan? Ist doch eine komische Vorstellung, dass Gott den Leuten da hilft, gegen die Kanaaniter zu kämpfen. Wir können das nur verstehen, wenn wir es im Zusammenhang mit Jesus lesen. Übrigens, das ganze Alte Testament können wir nur im Zusammenhang mit Jesus richtig verstehen. Wir hatten ja am Anfang des Jahres auch schon eine Predigtreihe, wo wir uns mit diesem Thema beschäftigt hatten, wo es bei Josua darum ging, auch das Land Kanaan dann einzunehmen. Und so auch hier, dass wir also das, was wir hier lesen, geistlich oder als Vorbild verstehen für das, was Jesus tut. Denn Jesus möchte uns auch in ein Land führen, hat uns auch ein Land versprochen, allen denen, die zu seinem Volk gehören, die sich ihm anvertrauen. Es ist kein Land auf dieser Erde. Und darum müssen wir auch nicht gegen irgendwelche anderen Menschen kämpfen. Nein, er möchte uns in seine neue Welt führen, in das ewige Leben. Das ist das Land, was Gott seinen Leuten verspricht. Und da stellt sich auch die Frage, vertrauen wir an dieser Stelle? Vertrauen wir darauf, dass es das gibt? Wir haben es in der Begrüßung schon gehört. Manchmal sagen wir, ich glaube nur, was ich sehe. Auferstehung kann doch gar nicht sein. Vertraue ich darauf, dass das wirklich gilt, was Jesus am Kreuz für mich getan hat? Dass alle meine Schuld vergeben ist? Lebe ich wirklich mit Jesus? Ist er das Wichtigste in meinem Leben? Oder ist er nur so eine Nebenfigur? Ja, gelegentlich kann man in die Kirche gehen, wenn es ansteht, aber ich muss doch nicht so richtig mit ihm leben. So sagen viele. Und das sagt unser Text auch sehr deutlich. Da, wo wir uns Jesus nicht anvertrauen, da werden wir auch nicht in dieses Land kommen. So wie es hier auch heißt in Vers 29 und 30, eure Leiber sollen in der Wüste verfallen. Wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen. Die, die nicht vertraut haben, kommen auch nicht rein. Und so kann diese Geschichte von den Kundschaftern uns auch eine Warnung sein, eine heilsame Warnung, dass wir eben gewarnt werden, nicht zu vertrauen, sondern eben sagen, ja, wir wollen vertrauen. Dass wir merken, nur im Vertrauen auf Jesus werden wir dabei sein im ewigen Leben. Ohne ihn gibt es keine Hoffnung über den Tod hinaus. Aber mit ihm können wir uns fest darauf verlassen, das gilt, eine große Zukunft wartet, eine ganze Ewigkeit, in der auch sozusagen Milch und Honig fließt und noch viel mehr. Und da gibt es ja auch Widerstände, wie damals bei den Kundschaftern. Leute, die sagen, kann gar nicht sein, oder eigene Zweifel, stimmt das wirklich? Oder auch so gut meine Leute, die sagen, ja, kommt ja alles später, jetzt müssen wir erstmal ans Jetzt denken, nicht an die Ewigkeit, red nicht so viel von der Ewigkeit. Damals hatte Gott sein Volk versprochen, mit mir seid ihr stärker als die Bewohner des Landes, die, die euch abhalten wollen, in das Land zu kommen. Und so verspricht er auch heute allen seinen Leuten, allen, die mit Jesus leben, mit mir, sagt Gott, seid ihr stärker. Stärker als alles, was euch abbringen will. Abbringen will vom Glauben, vom Vertrauen, vom Leben mit ihm. Ihr braucht euch nicht von irgendwelchen Leuten beeindrucken zu lassen, die Gottes Wort nicht so ernst nehmen. Ihr braucht euch nicht von Zweifeln runterziehen zu lassen. Ja, die wird es immer wieder geben, aber ihr braucht euch nicht davon runterziehen zu lassen. Und schließlich, ihr könnt alle Schuld, den Tod und den Teufel überwinden durch Gottes Kraft. Die Zeit in der Wüste, sie war für die Israeliten eine herausfordernde Zeit. So wie manche Zeiten in unserem Leben auch herausfordernde Zeiten sind. Sie fordern uns heraus zum Vertrauen. Gott möchte uns heute Morgen ganz neu herausfordern, möchte sie herausfordern und fragt dich ganz persönlich, vertraust du mir? Vertraust du mir nicht nur theoretisch, sondern ganz konkret? Vertraust du mir, dass ich dir immer helfen kann? dass ich durch Jesus alles für dich getan habe, dass ich stärker bin als wir alle Widerstände, dass ich dir ein neues Leben schenken möchte für immer. Lass dich von Gott herausfordern zu einem neuen Vertrauen. Wir beten. Danke, Herr, dass du wirklich alles kannst. Vergib uns, dass unser Vertrauen zu dir oft so klein ist. Hilf uns, dass wir uns nicht von Widerständen beeindrucken lassen, sondern dass wir es ganz neu lernen, dir zu vertrauen. Amen.